Hannes, ich habe ja so einen wunderbaren Schlüssel, den schenke ich dir.
Danke.
Ein schöner Schlüssel, gell? Ja, genieß ihn. Okay, darfst dich wieder setzen. Okay. Hab dem Hannes meinen Schlüssel geschenkt. Was hat er jetzt von diesem Schlüssel? Vielleicht denkst du, eigentlich nicht so viel. Was kann er denn mit dem Schlüssel schon machen? Er kann sich den Schlüssel einrahmen, in sein Zimmer hängen und ihn bestaunen Tag und Nacht. Er kann ihn studieren, die Zacken, wie schön er gefräst ist und so weiter. Aber er könnte ihn auch sich um den Hals hängen als Amulett und immer bei sich tragen. Das wäre schon immerhin ein bisschen was, aber es ist doch nichts im Vergleich, wenn man bedenkt, dass es der Schlüssel zu meiner Wohnung ist. Mit diesem Schlüssel gehören dem Hannes jetzt meine ganzen Reichtümer. Er braucht nur zu meiner Wohnung fahren, die Tür aufschließen und sich dann bedienen. Und er wäre dumm, wenn er es nicht tun würde, weil das eine oder andere wäre doch dabei. Meine Reichtümer sind nicht so groß, aber das eine oder andere könnte der Hannes schon gebrauchen. Ich möchte heute Morgen nur 3, 4 Verse aus dem Epheserbrief mit euch anschauen. Und ich persönlich glaube, dass uns der Herr Jesus mit dem Epheserbrief einen Schlüssel gibt. Vor allem in den ersten 3 Kapiteln. Die Frage ist jedoch, was wir mit diesem Schlüssel machen. Wir könnten ihn betrachten, wir können ihn anschauen, wie wunderbar er gestaltet ist, wie schön die Sätze sind, wie verschachtelt die Sätze sind, wie verzackt das Ganze ist, wie kompliziert der Epheserbrief geschrieben ist. Das ist im Moment vielleicht ganz erbaulich, ganz interessant, aber es ist viel zu wenig. Schlüssel sind uns dazu gegeben, dass wir Räume aufschließen und verborgene Schätze entdecken. Und der Schlüssel, der uns in Epheser Kapitel 1 bis 3 geschenkt wird, der hat einen Namen und dieser Name ist umschrieben mit in Christus. Diese 2 Wörter kommen allein im Abschnitt in Versen 3 bis 14 11-mal vor. In Christus, in dem Geliebten, in ihm, in Christus Jesus. Und insgesamt 35-mal im ganzen Epheserbrief. Und ich gehe mal davon aus, dass die meisten von uns wissen, was es bedeutet, in Christus zu sein, oder? Ich werde es nur kurz mit einem Beispiel anreißen. Im Johannesevangelium, da sehen wir, wie eines Nachts Jesus einen Besuch bekommt und der Nikodemus kommt zu ihm, ein Schriftgelehrter. Und diesen Nikodemus brennt eine Frage auf dem Herzen. Aber er traut sich diese Frage dem Herrn Jesus nicht stellen. Er traut sich es nicht aussprechen, weil er als Lehrer in Israel die Antwort ja selber wissen müsste. Und so redet er erstmal um den heißen Brei herum und er sagt in Johannes 3, Vers 2, er kommt nachts zu ihm und sagt, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, doch niemand kann diese Zeichen tun, die du tust, es sei denn, dass Gott mit ihm ist. Aber deswegen ist der Nikodemus gar nicht gekommen, um Jesus das zu sagen. Aber Jesus schaut in sein Herz rein und er gibt ihm deshalb gleich die Antwort, die ihm auf den Nägeln brennt. Und Jesus antwortet, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, so kann er das Reich Gottes nicht sehen. Die Frage von Nico war, wie kann ich in das Reich Gottes kommen? Wie kann ich in den Himmel kommen? Und die Antwort von Jesus ist, das geht nur, wenn du von Neuem geboren wirst. Was Jesus damit sagen will, ist Folgendes. Nikodemus, schau, du bist nur ein Geschöpf Gottes und ein sündiges noch dazu. Aber so kannst du nicht in das Reich Gottes hineinkommen, in die Dimension des Himmels. Das reicht nicht. Du musst von Neuem geboren werden, du musst ein Kind Gottes werden. Und jetzt hat der Nikodemus gleich eine neue Frage. Wie werde ich denn ein Kind Gottes? Und diese Antwort gibt der Johannes schon im ersten Kapitel von seinem Evangelium. Da sagt er, alle aber, die ihn, die Jesus aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Es geht darum, dass wir Jesus in unser Leben aufnehmen, dass wir glauben, dass er der Herr ist, der für uns starb. Und in dem Moment, wo wir das tun, in diesem Moment sind wir eine neue Kreatur, sind wir in Christus. Und von daher lesen wir dann in 2. Korinther 5, Vers 17, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Jetzt bist du in Christus, wenn du Jesus in dein Leben aufgenommen hast. In Christus bedeutet, dass ich im Glauben an Jesus jetzt eine neue Existenz bekommen habe. Ich heiße zwar immer noch Schorsch und ich habe immer noch die alten Macken und ich habe immer noch die gleichen Falten und ich höre immer noch schlecht, wenn andere zu mir reden. Und wenn ich mir auf den Finger mit dem Hammer draufhaue, dann tut das immer noch weh. Aber durch den Geist Gottes bin ich plötzlich ein Kind Gottes geworden. Ich habe eine neue Identität. Und weil ich jetzt in Christus bin, habe ich einen Schlüssel für ganz neue Räume, für ganz neue Dimensionen. Aber was mache ich jetzt damit? Ich will doch nicht zufrieden sein, dass ich jetzt nur den Schlüssel habe. Ich möchte diesen Schlüssel jetzt auch benutzen, oder? Und genauso wenig will ich damit zufrieden sein, einfach erlöst zu sein und irgendwann einmal zu Gott zu kommen und erwarten, dass er dann meinen Schlüssel nimmt und mir dann eine Tür aufschließt. Gott will, dass wir erfassen, was uns in Christus geschenkt ist. Und diese Geschenke bzw. diese Reichtümer sollen sich dann ganz konkret und praktisch auf dein Leben auswirken. In den ersten drei Kapiteln vom Epheserbrief geht es um das Erfassen von den Reichtümern Christi. Ab Kapitel 4 geht es erst um die Praxis. Da geht es um die praktischen Auswirkungen. Und je mehr wir die ersten drei Kapitel verstehen, umso konsequenter werden wir die Kapitel 4 bis 6 ausleben. Aber das eine nach dem anderen. Kapitel 4 beginnt dann so, so wandelt nun würdig eurer Berufung. Wie sollen wir würdig unserer Berufung wandeln, wenn wir sie nicht kennen? Und andererseits, je klarer wir um unsere Berufung und um unsere Identität als Kinder Gottes wissen, umso motivierter und umso praktischer wird dein Christenleben sein. Umso stabiler wird dein Gefühlsleben sein. Und umso besser bist du gerüstet gegen negative Einflüsse oder gegen irgendwelche Irrlehren. Das war eine lange Einleitung, aber es war mir wichtig. Und nochmal, in Christus haben wir eine neue Stellung. Das ist der Schlüssel. Und mit diesem Schlüssel öffnet Paulus jetzt nach und nach verschiedene Türen, die unsere Stellung zeigen. Ich lese jetzt nur die Verse 3 bis 6, Epheser Kapitel 1, die Verse 3 bis 6. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus, wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadigt hat in dem Geliebten. Was haben die Epheser früher geglaubt, an die der Paulus hier schreibt? Müssten wir zurückgehen zur Apostelgeschichte 19. Da kommt Paulus das erste Mal nach Ephesus. Er verkündigt das Evangelium, da gibt es einen Aufruhr. Und der Stadtschreiber versucht dann, den Aufruhr zu besänftigen. Und dann heißt es in Vers 35, im Kapitel Apostelgeschichte 19, da beruhigte der Stadtschreiber die Menge und sprach, ihr Männer von Ephesus, wo ist denn ein Mensch, der nicht wüsste, dass die Stadt Ephesus die Tempelpflegerin der großen Göttin Diana und des vom Himmel gefallenen Bildes ist? Vergleicht mal, was die Epheser früher glaubten und was ihnen Paulus jetzt anbietet. Sie glaubten, dass ein Bild vom Himmel gefallen ist, und sie haben sich von diesem Bild wieder viele andere Bilder gemacht und diese Bilder haben sie angebetet. So ein kleines Bild vom Himmel. Und jetzt, sagt Paulus, in Christus habt ihr den Schlüssel zu jedem Reichtum, der im Himmel ist. Zu jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Vers 3 ist sowas wie der Schlüssel in die Vorhalle, wenn ich es so beschreiben darf. Und über dieser Vorhalle steht dann oben drüber, gesegnet mit jedem geistlichen Segen. In Christus bist du unendlich gesegnet. Vielleicht kennt ihr das Märchen vom zerlumpten Aschenbrödel, das nichts von seinem Glück weiß. Leider ist es bei vielen Christen auch so. Sind wir nicht oft so Aschenbrödel-Christen? In Christus haben wir den Zugang zu den größten Segnungen. Und anstatt darauf zu schauen, sitzen wir in unserer Ortsgemeinde und sind irgendwie enttäuscht. War auch von manchem enttäuscht heute Morgen. Und dann muss ich mich wieder ermannen und sagen, Schorsch, die ganze Zeit siehst du immer nur die ärgerlichen Fehler von anderen und die ärgerlichen Fehler bei dir selbst, aber die Segnungen Gottes hier in der Gemeinde, die siehst du nicht. Oder bei denen, die manchmal Andachten oder Hauskreise halten. Hast du nicht auch manchmal das Gefühl, dass du für deine Andacht irgendwo noch irgendwie den letzten Segen aus irgendeinem Schubladen rauskratzt? Dabei hast du den Schlüssel zu jedem geistlichen Segen in der Himmelswelt. Das Lied, das der Hannes vorher vorgelesen hat, da kam so eine Zeile vor, dass die Ewigkeit nicht ausreicht, um Gott zu loben. Aber wie schnell bin ich am Ende mit meiner Anbetung? Fällt mir nichts mehr ein. Aber die Ewigkeit reicht nicht aus, um Gott anzubeten, weil Gott so groß ist und weil seine Reichtümer so unendlich sind. Also irgendwas ist da faul. Vielleicht hast du mal beobachtet, wenn du am Meeresufer stehst, wenn du im Urlaub warst und schaust, du möchtest Meer anschauen, dann siehst du im Prinzip eigentlich nur so einen Streifen. Du siehst nicht viel vom Meer. Aber wenn du dir die Mühe machst und steigst hinauf auf die Klippen, je höher du steigst und hinunterblickst, immer mehr siehst du vom Meer. Und gerade das will Paulus hier mit uns im Epheserbrief machen. Er will uns hochheben in die Stellung, die wir bei Gott haben. Und er möchte dann, dass wir hinunterschauen auf unser Leben und sagen, so reich sind wir gesegnet. Er sagt in Kapitel 2, Vers 6, sagt er, wir sind in Christus, unsere Stellung ist im Himmel und er hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ist ja klar, wenn du in Christus bist und Christus ist im Himmel, dann bist du mitversetzt in die himmlischen Regionen. Alles, was im Himmel ist, gehört dir. Bescheidenes Staunen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Zweierlei ist von diesem Segen ausgesagt. Erstens, er ist unbegrenzt, gesegnet mit jedem geistlichen Segen, mit allem geistlichen Segen. Und zweitens, es ist ein geistlicher Segen in der Himmelswelt. Das heißt, es ist kein materieller Segen von dieser Welt. Der Hannes, der hat nichts von dem Schlüssel hier in Traunreuth. Und er hat nichts von dem Schlüssel, wenn er daheim sitzt in Marquardtstein. Sondern der Hannes muss mit diesem Schlüssel in die himmlischen Örter der Ringstraße 16 in Kirchweidach. Dort erschließen sich ihm die Reichtümer. Und dort muss er sich dann die Zeit nehmen zu stöbern. Und das ist deine und meine Berufung. Wir nehmen uns Zeit für die Reichtümer Christi. Wir wissen, dass unser Bürgerrecht nicht mehr auf der Erde ist, sondern im Himmel. Und deshalb trachten wir zuerst nach dem Reich Gottes. Aber wie oft ist es bei mir gerade umgekehrt? Ich trachte nach der Welt, nach den Reichtümern in dieser Welt, die vergänglich sind und die nichts taugen. Und wo ich nie satt werde. Und das ist meine Frage auch an dich. Inwieweit hast du den geistlichen Segen in Christus schon erfasst? Und inwieweit reizen dich noch die Angebote dieser Welt, die im Grunde mit deinem Leben in Christus ja nichts zu tun haben? Je mehr du Christus hast, umso weniger brauchst du die Welt. Wie kannst du das praktisch machen? Du musst es dir zu einer heiligen Gewohnheit machen, auf die Klippen zu steigen und einfach nur zu betrachten. Das braucht ein bisschen Zeit, ein bisschen Disziplin, aber es liegt darauf ein großer Segen, dass du dich mit Gottes Wort beschäftigst, mit seinen Verheißungen, mit deiner Stellung in Christus, mit deiner Berufung, mit all diesen Dingen, damit du mehr von diesem himmlischen Segen in Christus erfasst. Und das Zweite, das macht der Paulus auch im Epheserbrief, du darfst um Erkenntnis bitten. Ab Vers 15 tut der Paulus das, dass er jetzt um den geistlichen Segen, dass sie das erkennen. Er bittet nicht um den geistlichen Segen, sondern der gehört uns ja schon. Aber er bittet um Erkenntnis von diesem Segen, dass wir irgendwo in unserem Herzen erfasst werden damit. Wir sind nicht Bettler, sondern wir sind Beter. Ein Bettler weiß nie, ob er etwas bekommt. Aber als Beter in Christus darf ich wissen, dass ich im Namen Jesu empfangen werde. Was macht deine Stellung in Christus aus? Das erste war, in Christus bist du unendlich gesegnet. Im Bild gesprochen kommt der Paulus in Vers 3 in die Vorhalle der himmlischen Örter und in dieser Vorhalle entdeckt er jetzt viele Türen. In Vers 4 kommt er zu einer ersten Tür und er öffnet sie und was sieht er? Schaut hinein und da steht, in Christus bist du auserwählt vor Grundlegung der Welt. Vers 4. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, damit wir heilig und tadellos vor ihm seien in Liebe. Der Vater im Himmel hat dich und mich in Christus auserwählt. Und zwar schon, bevor er den ganzen Kosmos geschaffen hat. Nicht du hast Gott erwählt, sondern er hat dich erwählt. Und diese Wahrheit, die bereitet mir viel Kopfzerbrechen, weil ich es nicht reinkriege. Ich verstehe es einfach nicht. Vielleicht ist es so, wie das Spurgeon gesagt hat, da geht ein Mensch auf seinem Lebensweg und da kommt er irgendwann an die enge Pforte, da ist ein Tor und da steht draußen drauf ein Schild, geh dahin durch, geh ein durch die enge Pforte. Du musst dich entscheiden, durch die enge Pforte zu gehen. Und dann denkst du, da gibt's welche, die sagen, ich habe eh nichts mehr zu verlieren, ich bin eh schon so klein, ich gehe durch. Da bist du auf der anderen Seite, in der anderen Dimension, da bist du in Christus und du schaust von der anderen Seite wieder zurück auf das Tor und da steht plötzlich auf der anderen Seite wieder ein Schild und da steht drauf, du bist auserwählt vor Grundlegung der Welt. Jesus sagt im Johannesevangelium Kapitel 15, nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und dann merke ich, ich kann mir nicht einmal meine eigene Entscheidung noch mir selber als gut zuschreiben. Christus hat mich ja vor meiner Entscheidung schon erwählt. Bevor du dich für den Herrn Jesus entschieden hast, hat er sich für dich entschieden. Und das habe ich einfach so in meinem Hirnkastel nicht drin, das kann ich nicht verstehen. Das ist so wie bei einem Mädchen, das einen Schmetterling jagt und der Schmetterling fliegt in den Wald hinein und das Mädchen rennt dem Schmetterling nach und es läuft und läuft und denkt gar nicht dran, wohin es läuft und irgendwann wird ihr bewusst, sie hat sich völlig verlaufen. Sie steht drin im Wald, verliert völlig die Orientierung und sie fängt jetzt an, vor lauter Panik zu schreien, Mama, Papa, aber niemand hört sie. Und in ihrer Verzweiflung rennt sie immer weiter im Wald und versucht, irgendetwas zu finden, bis sie dann ganz erschöpft auf dem Stein einschläft. Natürlich haben die Eltern den Verlust ihrer Tochter schon längst bemerkt. Und sie haben die Nachbarn mobilisiert und sie haben die Polizei eingeschaltet und sie haben Angehörige zusammengerufen, um eine große Suchaktion zu starten. Aber viele, viele Stunden suchen sie und finden die Tochter nicht. Und erst im Morgengrauen entdeckt der Vater endlich seine Tochter, wie sie zusammengekauert auf dem Felsen schläft. Und er ruft ihren Namen, rennt zu ihr hin, reißt sie hoch, drückt sie an seine Brust. Und in dem Moment schreckt die Tochter vom Schlaf auf und sie sieht, das ist mein Papa. Und sie klammert sich nur noch fester. Und während der Vater seine Tochter heimträgt, schreit die Kleine immer wieder laut, Papa, ich hab dich gefunden. Papa, ich hab dich gefunden. Das ist unsere Sichtweise. Aber in Wirklichkeit ist sie gefunden worden. Nicht sie hatte den Vater gefunden, sondern der Vater hat sie gefunden. Und jetzt sagt die Bibel, über dich, Gott hat deine Verlorenheit schon gesehen, als du noch gar nicht existiert hast. Aber da warst du schon in seinen Gedanken. Da hat er dich in deiner Verlorenheit schon gesehen. Da hat er deinen Hilfeschrei schon gehört. Jemand hat mal die Frage gestellt, wie weit ist es denn mit euch Christen her? Ich habe schon mal die Frage gestellt, wie weit ist es denn mit mir als Christen her? Wir sagen ja manchmal abschätzig von anderen, mit dem ist es auch nicht weit her. Aber wie weit ist es mit uns her? Dein Anfang geht weit zurück. Nicht erst vor 20, 40 oder 60 Jahren. Lange bevor du schon da warst, hat dich Gott schon geliebt und erwählt. Und vor 2000 Jahren hat er dich durch Jesus Christus erlöst. Und irgendwann vor 5, 10 oder 30 Jahren hat er dich dahin geführt, dass du dich für ihn entscheiden konntest. So weit ist es mit dir her. Gott hatte dich im Blick vor Grundlegung der Welt. Und weißt du, diese Tatsachen sollten bei dir mindestens zwei Dinge bewirken oder drei. Das erste, Demut. Weil da bleibt überhaupt nichts mehr übrig, wofür du dich selber noch loben könntest. Oder bleibt irgend noch ein Ruhm für dich? Nein. Also sollten wir demütig sein. Und das zweite ist Dankbarkeit. Sei dankbar, dass du ein erwähltes Kind Gottes sein darfst. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, das ich gehört habe von einer anderen Gemeinde. Die haben als Gemeinde eine Gemeindeferienaktion gemacht. Und eine ältere Frau dort, die Frau Rieck, die hat da bei dieser Gemeindeferienaktion mitgemacht. Und da ging es darum, dass ein großer Bus mit Kindern aus Ungarn kam und die Gemeinde sollte diese Kinder aufnehmen. Und die Frau Rieck, die hatte da so einen richtigen Antrag gestellt und dazu geschrieben, ich wünsche mir so einen kleinen, schwarzhaarigen, ungarischen Jungen mit pfiffigen Augen. Und dann kam der Bus und mit dem Bus kam auch die Enttäuschung. Als die Frau Rieck heimkam, dann hat sie den Nachbar gesehen, wie sie da heimgestiefelt ist, in Tränen nahe, und neben ihr ging da so ein kleines, blondes Mädchen, so ein langer Lulatsch von Mädchen, aber eigentlich noch klein. Und der Nachbar fragt sie, was ist denn los mit dir? Und sie sagt, ja, weißt du, ich habe mir einen kleinen, schwarzhaarigen, ungarischen Jungen mit pfiffigen Augen gewünscht. Und was geben die mir? So einen blonden Lulatsch von Mädchen. Und dann war sie total verdrossen. Und 2-3 Tage lang war sie völlig daneben, die Frau. Und dann wieder ein paar Tage trifft sie den Nachbar und dann ist sie plötzlich quietschfidel und lacht und spielt mit der blonden Judith. Und der Nachbar geht zu ihr hin und denkt sich, was ist jetzt schon wieder los? Und fragt sie, was los ist. Und dann sagt die Frau, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Ich bin nochmal zu der Reiseleitung und habe mich so richtig beschwert. Ich habe gesagt, ich wollte doch einen kleinen schwarzhaarigen Jungen. Und was jubelt ihr mir unter? Dieses blonde Mädchen, was habt ihr euch eigentlich dabei gedacht? Und dann sagt die Reiseleiterin, wissen Sie, als wir mit den Kindern aus dem Bus ausgestiegen sind, da hat die kleine blonde Judith schon immer aus dem Fenster geschaut. Und sie hat immer vor sich hingesprochen, diese alte kleine Frau da hinten, diese alte kleine Frau, die schaut so lieb aus. Zu der will ich hin, zu der will ich. Und dann sagt die Frau Rieck zu ihrem Nachbarn, weißt du, als ich das erfahren habe, hat sich alles geändert. Auf dem Parkplatz, da standen noch viele andere, die hatten viel mehr Angebot, mit ihren Familien, mit flotten Autos, die hatten Geschenke dabei, das hatte ich alles nicht. Aber dieses Mädchen wollte zu mir. Sie hat mich auserwählt. Sie wollte bei mir sein und es hat alles geändert. Was hat sich in deinem Leben schon verändert, seitdem du weißt, dass Jesus dich erwählt hat? Nicht nur so ein kleines Mädchen, sondern der himmlische Herr, der Schöpfer aller Dinge, hat sich entschieden und gesagt, ich will bei der Sophia sein. Oder beim Hubert. Leider bewirkt die Wahrheit der Erwählung bei vielen Christen nicht Demut und nicht Dank, sondern oft eher Skepsis und Grübeln. Und viele Spaltungen sind deswegen auch schon entstanden. Bei Paulus nicht. Ich merke, der Paulus, der problematisiert die Erwählung gar nicht, sondern er jubelt innerlich und dankt einfach nur dafür. Er kann nur die Herrlichkeit seiner Gnade loben. Das ist so wunderbar, sagt er. Demut und Dank und vielleicht als drittes noch bewirkt es auch Trost. Mir geht es oft so, dass ich mir denke, wenn der Herr mich schon erwählt hat vor Grundlegung der Welt, dann hat er damals schon gewusst, mit wem er es zu tun hat, wenn er den Schorsch erwählt. Was für ein Versager er da vor sich hat. Wie oft der fällt. Das hat er alles schon gewusst im Vorfeld. Er lebt ja auch nicht so in der Zeit wie wir. Und trotzdem hat er mich erwählt. Wenn ich versage, und das tue ich sehr, sehr oft, dann bin ich immer wieder abgrundtief enttäuscht von mir. Aber dann schaue ich zum Herrn auf und dann sage ich, ja Jesus, ich danke dir, dass du nicht enttäuscht bist, weil du hast das ja schon vorher gewusst. Und das ist für mich dann ein unwahrscheinlicher Trost. Meine und deine Glaubensentscheidung für Jesus bleibt nicht im Ungewissen, sondern sie ruht auf Gottes Willen. Der Anfang deines Glaubens genauso wie das Ende deines Glaubens. Da bin ich persönlich überzeugt davon. So wie Jesus sagt, und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Einer hat mal gesagt, die Erwählung ist gleich dem unsichtbaren Fundament, auf dem ein Brückenpfeiler steht. Man sieht das Fundament nicht, weil es unter Wasser ist, und doch bildet dieses Fundament erst die Basis für das große Bauwerk und macht es stabil und belastbar. Die Erwählung ist ein großer Trost, aber sie ist auch eine ernste Ermahnung, weil hier steht dann, er hat uns auserwählt, vergrundlegend erwählt. Zu welchem Zweck? Damit wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Der Herr hat mich nicht erwählt, weil ich schon so heilig und tadellos bin, sondern er hat mich erwählt, dass ich jetzt so werde, wie es meiner Stellung in Christus entspricht. Das nennt die Bibel Heiligung. Er hat dich erwählt zu einem Leben in der Heiligung. Das heißt, wir können nicht einfach drauf lossündigen und uns dann immer wieder schön auf die Gnade Gottes rausreden. Sicher, durch seine Gnade vergibt mir Jesus, aber durch seine Gnade will er mich auch verändern. Und ich hoffe, du wünschst dir das zutiefst. Es ist unmöglich, dass ein echter Christ sich nicht um Gehorsam bemüht. Die Vorhalle in Christus bist du unendlich reich gesegnet. Die erste Tür, die er öffnet, ist, in Christus bist du erwählt vor Grundlegung der Welt. Noch eine zweite Tür ist gleich nebendran, in Christus bist du vorherbestimmt zum Kind Gottes. Vers 5. Er hat uns vorherbestimmt zur Sohnschaft oder zur Kindschaft für sich selbst durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens. Sind wir in Christus, dann sind wir Kinder Gottes. Wir sagen es oft schon so lässig dahin, ich bin auch ein Kind Gottes. War mal in Passau, habe ich eine Kinderstunde gehalten, habe die Kinder alle nicht gekannt. Und plötzlich haben mich zwei so kleine Mädchen in die Zange genommen und dann schauen mich beide so von unten nach oben an und fragen mich, sag mal, bist du ein Kind Gottes? Und weißt du, in dem Moment ist mir die Antwort nicht leicht gefallen. Weil ich merkte, so wie die das betont haben, zu sagen, dass ich ein Kind Gottes bin, das ist ein unwahrscheinlich hoher Anspruch. Die Juden haben das gewusst. Als Jesus einmal gesagt hat, dass er ein Kind, ein Sohn Gottes, dass er Gott als seinen Vater bezeichnet hat und sich selbst als Sohn Gottes bezeichnet hat, da wollten sie ihn steinigen. Die Juden haben gewusst, wie anmaßend es war, sich als Sohn Gottes zu bezeichnen. Und jetzt sagt Gott, bist du in Christus? Wenn ja, dann bist du mein Sohn, dann bist du meine Tochter, dann bist du adoptiert in meine Familie. In Vers 6 heißt es, wir sind begnadigt in dem Geliebten. Als Jesus getauft wurde, hat sich der Himmel geöffnet und kam die Stimme Gottes vom Himmel und sagt, das ist mein vielgeliebter Sohn, an dem habe ich Wohlgefallen. Wenn du jetzt in Christus bist, in dem Geliebten, dann sagt er das Gleiche zu dir. Du bist mein geliebter Sohn, du bist meine geliebte Tochter, an dir habe ich Wohlgefallen. Ich denke mir manchmal, unser Herr hätte uns ja auch erlösen können durch sein Kreuz, ohne uns die Sohnschaft, die Kindschaft zu schenken. Er hätte uns einfach erlösen können, als erlöste Geschöpfe kommen wir in den Himmel. Aber nein, er schenkt uns beides. Die Erlösung durch sein Blut und die Sohnschaft, die Kindschaft durch seinen Geist. Du bist sein Kind. Adoptiert in die göttliche Familie, in seine bevorzugte Stellung genommen. Und ich frage dich nochmal, hat das praktische Auswirkungen auf dein Leben, dass du ein Sohn, dass du eine Tochter Gottes bist? Keine Frage, bei mir ist es so, dass ich erlöst bin durch das Blut Jesu, das erfüllt mich mit großer Dankbarkeit. Aber was bewirkt die Tatsache in meinem Leben, dass ich ein Sohn Gottes bin? Hätte es eine Auswirkung, wenn dich irgendein König adoptieren würde und mitnimmt an seinen Palast und du von nun an dort lebst? Ich glaube schon, da wird sich einiges ändern. Da war mal ein Gastlehrer bei uns auf der Bibelschule, der war schon recht alt. Aber der hat erzählt von seiner Kindheit, sein Vater war ein hoher Offizier. Und er war zu der Zeit etwa 14 Jahre alt, hat ihn sein Papa mitgenommen ins Kino. Und sie haben da einen Film angeschaut von Elvis Presley, der hat zu der Zeit gelebt und der war gerade recht aktuell. Und das Kino war natürlich berstend voll mit kleinen, kreischenden Teenie-Mädels. Und dann kaum war der Elvis Presley irgendwo auf der Leinwand, da ging das Gekreische los. Und der Junge, der hat sich dermaßen aufgeregt. Die saßen da vorne in der ersten Reihe und er sagte, ich habe mich dann umgedreht mit meinen 14 Jahren und ich habe die Mädels hinter mir angebrüllt und geschrien, haltet endlich euer Maul! Und das Einzige, woran er sich noch erinnern konnte, war ein Schmerz in seinem rechten Arm. Und wie ihn der Vater hinausgezerrt hat aus dem Kino. Und dann hat ihn draußen vor dem Kino an die Wand geknallt. Und dann hat sein Vater laut gesprochen und hat gesagt, du bist der Sohn eines Offiziers. Mach das nie wieder. Und dann war es vorbei. Und er hat das nie wieder gemacht. Denn er ist der Sohn eines Offiziers. Das ist eine bestimmte Begründung gewesen für ihn, warum man bestimmte Dinge nicht tut. Du bist ein Sohn, eine Tochter des allmächtigen Gottes. Was machst du? Hast du das Bewusstsein, dass du als Sohn, als Tochter Gottes bestimmte Dinge nicht tun kannst, weil es zu deiner Identität, zu deiner Stellung nicht passt? Eine viel höhere Würde, eine viel größere, tiefere Identität kannst du nicht haben. Und deshalb sollten wir viel mehr in dem Bewusstsein in unserer Welt leben, nicht indem wir jetzt im Stolz auf die anderen herunterschauen. Nein, wir haben diese hohe Würde auch nur geschenkt bekommen. Aber wenn sich dein Leben von dem Leben vom Rest der Welt nicht unterscheidet, dann frage ich mich, warum bist du dann ein Kind Gottes? Wenn man das nicht bemerkt an deinem Arbeitsplatz oder in der Schule. Und ich finde es bedenklich, dass manche Christen immer wieder betonen, wir dürfen ja nicht so weltfremd werden. Und dann macht man allen möglichen Mist mit, weil man ja nicht als frommer Spinner dastehen will. Sicher sagt die Bibel nicht, dass wir fromme Spinner sein sollen. Aber sie sagt sehr wohl, dass wir Fremdlinge sind in dieser Welt und dass unser Bürgerrecht nicht mehr hier ist, sondern im Himmel. Und im Himmel lebt man anders als hier in dieser Welt. Dein Bürgerrecht ist im Himmel. Schreib dir das irgendwo hin. Wenn du morgens aus dem Haus gehst, dann sag es dir, ich bin ein Sohn, ich bin eine Tochter des heiligen, allmächtigen, lebendigen Gottes. Und ich will heute so leben, wie es meiner Stellung entspricht. Der Paulus gibt im Epheserbrief uns einen Schlüssel und der Name von diesem Schlüssel, der lautet in Christus. Was machst du mit diesem Schlüssel? Einrahmen, ab und zu bestaunen. Einfach warten, bis einer kommt und den dann mal benutzt. In Christus haben wir Zugang zu jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen. Dort gibt es viele Türen und zu jeder dieser Tür passt der Schlüssel. Wir haben heute Morgen nur zwei angeschaut. Erstens, du bist auserwählt vor Grundlegung der Welt. Das ist jetzt nur eine es ist jetzt nicht nur eine geistliche Wahrheit, sondern das ist ein Schlüssel zur Lebensveränderung. Und zwar soll es bewirken Demut und Dankbarkeit und Trost. Zweitens, du bist vorherbestimmt zur Sohnschaft. Das heißt, du bist adoptiert in die Familie Gottes. Und damit gibt dir Gott eine unermesslich hohe Würde. Und allein aus diesen zwei Punkten kannst du schon dein Lebensziel festlegen. Was ist dein Lebensziel, dein Lebenssinn? Paulus würde es so formulieren, wie er es in Kapitel 1 immer wieder sagt, immer wiederholt, zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Du bist dazu da, jetzt schon hier in dieser Welt, dass du mit deinem Leben, mit deinem Denken, mit allem, was du tust, etwas bist zum Lob der Herrlichkeit seiner Gnade. Möchtest du das in dieser Woche sein? Dann lasst uns noch dafür beten. Stehen wir nochmal auf. Ja, Jesus, ich möchte dir Danke sagen für deine wunderbare Gnade. Ja, so vieles verstehen wir nicht, was da steht in Epheser Kapitel 1, aber wir erahnen es, Herr. Wir erahnen etwas davon, dass du so groß und herrlich bist und deine Reichtümer so unendlich sind, dass die Ewigkeit nicht ausreicht, dich dafür zu loben und zu preisen. Dass wir endlos viel Stoff und Gedanken und Anliegen auf dem Herzen haben können, um dich anzubeten, um dich zu loben, überzufließen dabei. Herr, ich bitte dich, erbarm dich in unserer Erbärmlichkeit, dass wir so wenig erfassen, dass wir uns auch so wenig beschäftigen, dass wir den Schlüssel nicht benutzen. Herr, sei du uns gnädig und schenk du uns immer wieder die Erinnerung an das eine oder andere. Lass uns aus deinem Wort leben und verstehen, dass wir gewürdigt sind vor dir, weil du uns erwählt hast, weil du uns erlöst hast und weil du uns ein reiches Erbe schenkst. Dafür wollen wir dich loben und preisen. Ich möchte dich bitten, dass diese Gedanken unser Leben bestimmen, auch in der kommenden Woche, in der Arbeit, wo wir sind, in der Schule, in der Familie. Herr, ich möchte dich bitten, dass es Auswirkungen hat auf uns und unser Leben. Amen.